Bald am Ende der Freizeit möchte ich die Gelegenheit benutzen und meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass wir hier sein durften. Wir werden morgen früh dann wegfahren, zurück. Das heißt, wir werden in die Schweiz fahren, um noch einige Tage bei meinen Schwiegereltern zu sein. Und da werden wir morgen früh wegfahren, also wir werden nicht mehr zum Frühstück hier sein mit euch. Unser Zug fährt leider schon zu früh. Und darum möchte ich jetzt einfach noch im Namen von Jeanette und auch von den Kindern euch sagen, wie sehr es uns hier bei euch gefallen hat. Das war ganz schön wunderbar, wie der Herr führt, obwohl wir uns nicht gekannt haben. Es war wirklich eine ganz feine Zeit und wir sind wirklich ermutigt. Wir sind ermutigt durch euer Vorbild, durch eure Liebe zum Herrn und durch eure Ernsthaftigkeit und durch eure Liebe zu allen Heiligen, zu den Geschwistern, zu uns. Es war einfach eine ganz feine Zeit. Also wir sind dem Herrn äußerst dankbar dafür. Und wir möchten nur sagen, wir kommen gerne wieder einmal. Schön, das war wirklich ganz, ganz schön. Jetzt geht es morgen wieder weiter und für die meisten von euch beginnt dann übermorgen wieder der graue Alltag. Freizeiten, die sind so schön, könnte das ganze Leben Freizeit sein. Warum müssen wir immer wieder zurück in den grauen Alltag? Ja. Irgendwie sind Freizeiten einfach so wie Oasen in der Wüste, wo man sich mal eine Zeit lang ausruhen darf und so nach Herzenslust trinken darf, bevor dann die nächste Durststrecke vielleicht wieder beginnt. Und meistens ist es doch auch so, dass nach Freizeiten so irgendwie eine Leere kommt, so ein Loch. Da haben viele Geschwister, vor allem die, die schon ein bisschen jung im Glauben sind, Mühe, ihren Glaubensweg eben auch ohne Freizeit dann so treu und entschieden vorwärts zu gehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns dann im Alltag bewähren, dass wir nicht nur auf Freizeiten freudige Kinder Gottes sind, sondern eben, dass wir konstant sind in unserem Zeugnis. Es ist ganz interessant, auch wenn wir ein bisschen das Singen vergleichen. Am ersten Abend, da war das so voll Freude. Und heute Abend hat es mich doch gedrückt. Das Ganze ging doch ein bisschen schleppend voran. Irgendwie sollten wir in unser Leben da auch eine Konstanz hineinbringen. Nicht, dass wir einmal ganz hoch oben und dann mal ganz tief unten sind, sondern dass es irgendwie sich diese Wellen ein bisschen ausglätten. Es werden immer Wellen da sein, aber einfach, dass sie nicht mehr so hoch sind. Und in unserem Leben ist es gut, wenn wir das uns als Ziel setzen, vielleicht auch gerade für das neue Jahr. Natürlich wäre es schön, wenn der Jesus wiederkäme, im Jahr 1991. Das wäre das Allerschönste, das uns überhaupt passieren könnte. Und wir möchten wirklich den Herrn bitten, dass er wiederkommt in diesem Jahr. Aber wir sollten auch geistliche Ziele haben für unser Leben, für unser Dienst, für unser geistliches Leben. Dass wir dem Herrn in diesem Jahr einfach dienen dürfen. Ein weiteres Jahr mehr zu seiner Ehre und mehr zu seinem Dienst und noch ihm ähnlicher sein dürfen. Das wäre schön, wenn das unsere Gesinnung wäre. Ich möchte, auch wenn es das letzte Mal ist, dass wir miteinander so zusammen sein können in dieser Freizeit, ganz besonders noch einmal über den Herrn Jesus reden. Es liegt mir einfach am Herzen. Und wenn es der Herr schenkt, dass dem einen oder dem anderen den Herr Jesus ein bisschen lieber wird und ein bisschen größer wird, dann ist sicher das Ziel erreicht von dem bisschen da, was ich euch weitergebe. Also, ich finde es einfach doch das Wichtigste, das Allerwichtigste, dass wir den Herrn Jesus immer näher kennenlernen und immer tiefer. Und dass wir uns viel mit ihm beschäftigen. Und dass wir wissen, dass der Sohn Gottes einfach über alles ist und dass er das Wichtigste ist in unserem Leben. Wir wollen ihn heute einmal anschauen, ein bisschen als Diener. Dieses große Vorbild. Der Herr, er kam in diese Welt als ein Diener. Der König in Knechtsgestalt. Der König, der kam und sich gürtete mit dem Gewand eines Dieners. Und in diesem Gewand hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Hat sich so tief gebeugt, um wirklich den Seinen zu dienen. Und wir möchten heute den Herrn Jesus anschauen, als Diener. Und wir wollen uns einmal fragen heute Abend, was heißt das eigentlich, ein Diener zu sein? Und dann wollen wir unser Leben im Leben des Herrn Jesus irgendwie versuchen zu spiegeln. Wir möchten ihm ähnlich sein und ähnlicher werden. Und wenn diese Botschaften dazu dienen dürfen, damit wir den Herrn Jesus desto klarer vor Augen haben, dann wird es sicher in uns der Wunsch sein, ihm ähnlicher zu werden. Und dass unser Leben, je länger, je mehr, ihm und seinen Eigenschaften und seiner Herrlichkeit ähnlich wird. Wir möchten dazu etwas lesen aus den Evangelien. Wir wollen ihn betrachten als Diener. Matthäus 12 zuerst, ab Vers 14. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat wider ihn, wie sie ihn umbrächten. Als aber Jesus es erkannte, entwich er von dannen, und es folgten ihm große Volksmengen, und er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesajas geredet ist, welcher spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an welche meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht hinausführe zum Siege, und auf seinen Samen werden die Nationen hoch. Das ist ganz wichtig. Der Herr sagt hier, also der Vater sagt über seinen Sohn: Siehe, mein Knecht, mein Geliebter, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Und das Wohlgefallen Gottes, es ruht auf seinem Knecht, auf seinem Diener, auf dem wahren Diener, auf dem wahren Menschen Jesus Christus. Und wie war dieser Diener? Was tat er? Warum gerade an dieser Stelle dieser Ausspruch? Warum gerade an dieser Stelle dieser Ausruf? Siehe, mein Knecht, schaut ihn euch an, ich habe Wohlgefallen an ihm gefunden. Jesus hat nicht etwas Spezielles getan in diesen Umständen. Das hat er immer getan. Er hat viele geheilt. Haben wir gelesen im Vers 15. Es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Aber dann steht, dass er sie bedrohte, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde. Ja, was hat das zu tun? Das Bedrohen von Seiten Jesu und das Erfüllen dieses Gotteswortes von dem Propheten Jesajas. Der Herr Jesus, er hat die Volksmengen bedroht, dass sie ihn nicht offenbar machten. Dass sie nicht irgendwie jetzt da einen Fanclub oder sonst irgendwie so eine treue Gruppe oder so ein Heer um ihn scharten und irgendwie so einen Volksauflauf veranstalten mit viel Show und viel Drum und Dran und viel Geknalle und viel Gerede und wie es eben so geht bei Politikern und bei anderen, die sich feiern lassen. Der Herr Jesus, er bedrohte sie, dass sie nicht offenbar machen. Warum? Weil er der wahre Knecht ist, der wahre Diener. der sich nicht in den Mittelpunkt stellen lassen wollte, der nicht bedient werden wollte von den anderen, der nicht irgendwie andere seine Arbeit verrichten lassen wollte, sondern der selber ein Diener war, ein Knecht, der Knecht des Herrn, an welchem der Vater sein Wohlgefallen gefunden hatte. Der eben nicht auf den Gassen schrie und nicht auf den Straßen herumrief oder irgendwie versuchte, die Leute zu suggerieren oder sie irgendwie zu motivieren oder sie zu stimulieren mit so mit lautem Rufen oder mit Schreien. Sondern der wahre Diener, der auf ein geknicktes Rohr und einen glimmenden Docht Acht hatte, der auf ganz kleine Einzelheiten Acht hatte. Und das ist schon einmal der Charakter eines Dieners. Der lernt eben im Kleinen treu zu sein. Auf einen glimmenden Docht. Wer schaut schon auf einen glimmenden Docht? Wer schaut schon auf ein geknicktes Rohr? Die lassen wir meistens links liegen, denen schenken wir keine Minute von Beachtung. Aber der wahre Knecht, der schaut auf die kleinen Dinge und nicht, sucht nicht die großen Dinge irgendwie so auf Abkürzungen zu erreichen. Wir möchten doch dem Herrn Jesus sicher ähnlich sein. Unser Leben möchte sein wie sein Leben. Und wir müssen es lernen, einfach in kleinen Dingen treu zu sein. Und in unserem Leben, in unseren kleinen Dingen, in unserem kleinen Leben, dem Herrn treu sein. Und dort, wo um uns herum so ein glimmender Docht ist, das, oder so ein geknicktes Rohr, dass wir da es lernen dürfen, dem Herrn zu dienen. In seinen Fußstapfen zu wandeln. Jetzt machen wir ganz kurz noch ein, wie soll ich dem sagen? Wir durchlaufen einmal das Markus-Evangelium. Man sagt ja immer, die vier Evangelien, die behandelten Jesus ein jeder aus seiner Sicht. Matthäus schildert Jesus als König. Wir sehen ihn da als König. Das ist Lukas, wir sehen ihn in Lukas wie? Als wahren Menschen. Wie sehen wir ihn in Johannes? Als Gott, als Sohn Gottes. Das ist alles wahr und gut. Und ich finde es schön, wenn wir das auch begründen können. Wenn das nicht einfach nur so Phrasen sind. Das haben wir irgendwo in einem Buch gelesen. Dann sagen wir das meistens so. Ja, Matthäus, König und so. Wenn ich euch fragen würde, warum sieht man denn Jesus in Matthäus als König? Könnt ihr mir Bibelstellen nennen, wo man ihn sieht, so als König? Und warum sieht man ihn vor allem in Matthäus als König? Und wo? Das sind die Zusammenhänge. Es wäre schön, wenn wir uns darüber überhaupt können. Oder zum Beispiel in Markus. Wie sehen wir ihn in Markus? Als den Knecht, als den Diener. Das ist auch wahr. Ja, warum? Könnt ihr mir das begründen? Einige sagen, ja, weil wir da Jesus immer in Aktion sehen. Da tut er ständig was. Und das ist auch wahr. Wenige reden, aber die Taten Jesu sind im Markus-Evangelium sehr, sehr eingehend beschrieben. Wenn ihr zum Beispiel in den drei oder in allen vier Evangelien, also in den drei synoptischen, oder in allen vier Evangelien, die Berichte miteinander vergleicht, die die Evangelisten gemeinsam haben, dann werdet ihr sehen, dass Markus immer die ausführlichsten Berichte darüber schildert. Also zum Beispiel die Heilung der Frau mit dem Blutfluss. Oder die Geschichte mit dem Kind, der Tochter von Jairus. Man sieht einfach, dass Markus, ihm liegt besonders dran, diese Geschichten und ganz besonders auszuschmücken und sie ausführlich zu behandeln. Das ist ganz interessant. Wir sehen den Herrn Jesus, wie er unermüdlich dient. Wir haben es heute Morgen in der Bibelarbeit gelesen. Da wollte er einmal ausruhen und das fiel ins Wasser. Da kamen sie wieder, von allen Seiten her. Man hat sie nicht weggeschickt, sondern sogar, wenn eigentlich Ruhepause wäre, hat er sich um sie gekümmert. Wir werden es dann noch sehen. Er war wirklich ein Diener, ein Knecht, unermüdlich da für die anderen. Wenn wir das Leben Jesu In einem einzigen Wort mit Artikel jetzt einmal beschreiben müssen. Was würden wir sagen? Wie würden wir das Leben Jesu beschreiben? Mit einem einzigen Wort. Was würdet ihr sagen?
Hingabe.
Hingabe, ja. Man könnte es auch so sagen. Die anderen. Das würde das Leben Jesu sehr treffen. Die anderen. Er war immer da für die anderen. Immer da für die Leute. Immer da für die anderen. Immer da für die anderen. Das war sein Leben. Das war sein Dienst. Aber was heißt denn eigentlich dienen? Wir sehen, dass der Jesus viele Sachen gemacht hat. Viele Dinge. Er war da für die Aussätzigen. Er war da für die Kranken, für die Blinden, für die Lahmen. Er hatte sogar Zeit für die, die nur zu ihm kamen, weil sie eben ein Bedürfnis hatten. Ein persönliches, vielleicht hatten sie Hunger. Der hat ihnen zu essen gegeben. Er war da für die Nöte der Menschen. Er war da für sie. Auch wenn sie ihn nachher vergaßen. Er war trotzdem da für sie. Aber der Jesus, er hatte einen Akzent in seinem Dienst. Das war die Hauptsache dessen, was er tat. Und wir wollen uns das jetzt einmal anschauen. Und wir möchten einfach, wenn wir diese Bibelstellen lesen, dass uns der Herr Jesus groß wird als Diener. Das sehen wir jetzt im Markus-Evangelium. Wir durchlaufen jetzt das ganze Evangelium und werden fast in jedem Kapitel einige Verse lesen, ganz kurz beleuchten. Wir möchten Jesus sehen. Wir möchten ihn betrachten heute Abend. Wir beginnen damit im Kapitel 1 und lesen den Anfang. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie geschrieben steht in Jesaja dem Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Es ist doch ganz interessant, dass der Dienst des Herrn Jesus nicht mit Jesus selbst beginnt, sondern mit seinem Vorläufer, mit einem Boten, mit einem Botschafter, den Gott vor seinem Weg her sandte, um ihn den Weg zu bereiten. Das war eine Botschaft, die seinen Weg bereiten sollte. Und da sehen wir doch schon eine ganz wichtige Sache im Leben Jesu, dass die Botschaft, das Wort, in seinem Dienst so wichtig war, dass das Wort da war, bevor der Herr eigentlich kam. Ich sende deinen Boten oder meinen Boten vor deinem Angesicht her. Vers 4, Johannes kam, taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung von den Sünden. Was hat er getan? Er hat gepredigt, er hat Buße gepredigt, Johannes der Täufer. Und dann Vers 14, nachdem aber Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Das Erste, das wir ihn tun sehen in diesem Evangelium, er predigte. Er predigte. Und das ist wichtig. Wir sehen ihn hier als Diener, haben wir gesagt. Wir wollen ihn als Diener anschauen. Er hat gepredigt und er hat die Leute zum Buße und Umkehr aufgefordert. Dann Vers 21. Und sie gehen hinein nach Kapernaum. Und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Da sehen wir uns wieder, den Diener. Er lehrte und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Ist doch auch interessant. Die erstaunten nicht über seine Wunder. Die waren nicht erstaunt über die großen Wunderwerke und die gewaltigen, spektakulären Aspekte seines Dienstes, sondern hier drückt Markus durch den Heiligen Geist geleitet diesen anderen Aspekt hervor, so, nämlich, dass sie erstaunt waren über seine Lehre, über seine Predigt, über sein Reden, über sein Predigen. Denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hatte und nicht wie die Schrift gelehrt. Und da sehen wir den Diener, der eben nicht nur Worte machte, nicht nur lehrte, sondern in seinen Worten, da war Kraft, da war Macht, da war Gewalt. Und wie schön wäre es doch, wenn wir unserem Herrn auch in diesem Punkt ähnlich und immer ähnlicher würden. Wenn unser Leben so stark mitredet mit unseren Worten, damit unsere Worte Gewalt haben und damit die Worte Gottes Gewalt haben in dieser Welt und dass wir ein Zeugnis sein dürfen in diesem Sinn. Nicht wie die Schriftgelehrten. Und dann geht es weiter. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geiste und er schrie und sprach: Lass ab, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesu Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme, fahre aus ihm. Der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist dies? Was ist dies für eine neue Lehre? Denn mit Gewalt gebietet er selbst den unreinen Geist und sie gehorchen ihm. Sie waren erstaunt über seine Lehre, denn seine Lehre, seine Worte allein waren mächtig, den Satan in die Flucht zu schlagen. Er hatte Gewalt. Und das Wort Gottes, es hatte Gewalt in seinem Leben. Und da sehen wir den Diener, den Knecht des Herrn, an dem Gott, dem Vater, seine Wohlgefallen gefunden hat. Hier auf der Erde einen Diener zu haben, durch den die Worte Gottes so gewaltig hindurchgingen und hindurch liefen zu den Menschen, zu den Leuten und Satan in die Flucht geschlagen wurde. Und wiederum hier sehen wir, dass die Leute sich wunderten über diese Lehre, über dieses Wort. Jesus als Diener, Jesus mit einer gewaltigen Botschaft, mit einem gewaltigen Wort. Und es ist doch interessant, dass hier die unreinen Geister einfach ausfuhren auf sein Wort hin. Wir sehen das Ganze wieder im Vers 38. Da kamen ihn die Jünger suchen. Er war schon weg, schon früh morgens, als es noch sehr dunkel war. Er ging an einen einsamen, öden Ort und betete da selbst. Und nachher sagt im Vers 38, lasst uns anderswohin in die nächsten Flecken gehen, auf dass ich auch da selbst predige. Denn dazu bin ich ausgegangen. Wir sehen einfach, wie das Predigen, dieses gewaltige Wort, in dem Leben des Dieners des Herrn einen unwahrscheinlichen und hohen Stellenwert hat. Wir gehen weiter. Vers 39. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Wiederum dieses gewaltige Wort im Vordergrund. Kapitel 2, Vers 2. Und alsbald versammelten sich viele, sodass selbst an der Tür nicht mehr Raum war. Und er redete zu ihnen das Wort. Wiederum sehen wir ihnen sofort zur Stelle. Predigt das Wort. Vers 13. Und er ging wiederum hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Er lehrte sie. Kapitel 3, Vers 15. Da sendet der Herr sie, Vers 14 wollen wir schon lesen, und er bestellte 12, auf dass sie bei ihm seien und auf dass er sie aussende zu predigen und Gewalt zu haben, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Sehen wir wieder dieser Akzent, er gab seinen Jüngern den Auftrag, zuerst einmal zu predigen, auf dass sie bei ihm seien und dann auf dass er sie aussendet zu predigen und Gewalt zu haben. Das sind die Diener Gottes, die ein großes Feuer in ihrem Herzen brennen haben, das Wort zu predigen. Wir wollen weiterlesen. Kapitel 4, Vers 1. Wir sehen hier Jesus, den Diener, den Knecht Gottes. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Vers 2. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und er sprach zu ihnen in seiner Lehre. Vers 33. Und in so vielen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Dieser Vers irgendwie zeigt mir, dass der Herr noch mehr zu sagen gehabt hätte. Aber er redete immer nur so, wie sie es zu hören vermochten. Aber dass er jede Gelegenheit ausnutzte, dass er jede Gelegenheit brauchte, um eben dieses gewaltige Wort, diese gewaltige Botschaft unter die Leute zu bringen. Und wie er hingegangen ist, überall immer lehrend. Wir gehen jetzt in Kapitel 6 von Markus Evangelium und lesen im Vers 2. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren, und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher diesem solches und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Interessant. Auch hier ist der Aspekt der Weisheit und seiner Lehre dem anderen Aspekt seiner Wunderwerke vorgestellt. Zuerst haben sie sich gewundert, was ist das für eine Weisheit? Was ist das für ein Wort? Sein Wort war einfach gewaltig. Dann lesen wir im Vers 6. Und er verwunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging durch die Dörfer ringsum und lehrte. Vers 30. Und die Apostel versammelten sich zu Jesus. Und sie berichtet ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und dann Vers 34. Und als Jesus aus dem Schiffe trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, Brötchen zu verteilen. Steht das so? Und er fing an, ihre Kranken zu heilen. Er fing an, sie vieles zu lehren. Ja, liebe Geschwister, wenn wir auch solche Leute haben, um uns herum, die Schafe sind, die keinen Hirten haben, die wirklich verirrt sind, die keinen Sinn, keinen Halt, keinen Bezugspunkt mehr haben. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann müssen wir es tun, wie der Herr Jesus getan hat. Wir müssen solche verirrte Schafe, die keinen Hirten haben, wir müssen sie vieles lehren. Wir müssen ihnen das Wort Gottes irgendwie lieb machen. Wir müssen ihnen dann an Jesus bringen. Und wir müssen es tun, wie es der Herr getan hat. Er war innerlich bewegt. Er hat die große Not in diesen Leuten gesehen. Und es gab nur eines, das ihre große Not lindern konnte. Und darum hat er sie vieles gelehrt. Und er hat durch seine Lehre, durch dieses gewaltige Wort, diese gewaltigen Worte und gewaltige Lehre, er wusste sie zu weit. Wollen wir unserem Herrn ähnlich sein? Wisst ihr, liebe Geschwister, ich habe wirklich nichts gegen praktisches Helfen. Auch wir helfen den Leuten, auch praktisch, ganz, und wir sollen es tun. Wir sollen gute Werke tun. Die Leute werden dann den Vater, der im Himmel ist, preisen dafür. Aber wir müssen einfach eines wissen. Im Leben von dem Herrn Jesus war das Lehren seines Wortes absolute Priorität. Es kam vor dem Wunderwirken, es kam vor dem Sättigen der Hunger. Es kam vor allem seine Lehre, sein Wort, sein gewaltiges Wort. Und es soll irgendwie in unserem Leben auch so sein. Wir haben heute die Bibelarbeit gemacht über Geld und auch über unsere Zeit. Und es ist einfach schade, wenn in unserem Leben die Prioritäten irgendwie sich verschieben. Es ist wirklich schön, wenn wir mit unserem Geld und mit unserer Zeit, wenn wir den Armen helfen und irgendwie versuchen, soziale Arbeit zu tun. Und es ist wirklich schön. Aber wir müssen einfach immer wieder dran denken. Der Herr Jesus hat uns ausgesandt, um sein Wort zu verkündigen. Und das soll Priorität haben im Leben eines Dieners. Und er immer lehrend dastehen, immer Leute um sich herum. Der Jesus, er war immer da mit Leuten zusammen und wir sehen ihn immer eines. Er lehrte sie, er nährte sie geistlich, er sprach zu ihnen. Und durch sein mächtiges Wort sind Teufel ausgefahren. Und es geschieht auch heute genau noch so. Es kommen Leute, die wirklich 7 Teufel haben im Herzen, in die Gemeinde, in eine Versammlung oder treffen einen Gläubigen. Und durch das gewaltige Wort Gottes fahren diese Teufel aus. Da braucht es keinen Exorzismus. Da brauchst du ihn nicht nach Frankfurt zu senden oder zu den Spezialisten. Da genügt das Wort Gottes. Das gewaltige Wort wird die Teufel in die Flucht schlagen. Und wenn wir es desto mehr lehren, und wenn unsere Leben voll sind davon, und wenn wir unser Leben einsetzen, eben dieses gewaltige Wort zu lehren, dann werden wir sehen, wie Leute frei werden. Und dann werden wir sehen, wie verirrte Schafe ihren guten Hirten finden. Dann werden wir sehen, wie dieses geknickte Rohr wieder gerade wird. Und dann werden wir diesen glimmenden Docht sehen, dass er wieder Feuer fängt. Und dann werden wir sehen, wie Leute wirklich in die Hand des Herrn, in der Hand des Herrn verändert werden. Und wir leben ein neue Ziele und auch neue Richtungen erhalten. Wir sehen doch den Herrn Jesus, der wahre Diener. Er fing an, sie vieles zu lehren. Wie schön. Wir wollen jetzt weitergehen in Kapitel 8, Vers 31 lesen. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollte. Und er fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden. Da hat er sich jetzt mehr mit den Jüngern befasst. Aber auch mit den Jüngern, er war ständig dran. Er hat sie immer wieder zu sich gerufen und sie gelehrt. Kapitel 9, Vers 31. Und sie gingen von dannen hinweg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand erführe. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschenhände, und sie werden ihn töten. Er wollte nicht andere Menschen dabei haben. Nicht, weil er die anderen Menschen nicht mehr lehren wollte, sondern weil er jetzt seine Belehrung ganz allein auf die Jünger konzentrierte. Und er belehrte sie wieder über das Kreuz. Und er hat nicht aufgehört, ihnen die Lektion des Kreuzes zu lehren. Zu lehren, bevor er es dann selber ihnen vordemonstrierte. Kapitel 10, Vers 1. Und er stand von dannen, und er stand auf von dannen und kommt in das Gebiet von Judäa und von jenseits des Jordans. Und wiederum kommen Volksmengen zu ihm zusammen, und wie er gewohnt war, unterstreicht doch das mal, wie er gewohnt war, verteilt er ihnen Brötchen. Wie er gewohnt war, lehrt er sie wiederum. Wie er gewohnt war, das war im Leben Jesus so eine Gewohnheit geworden. Er lehrte sie, er lehrte sie, er sprach zu ihnen das Wort. Und er war immer da, mit seiner Lehre, mit seinem Reden und in aller Land. Wie wunderbar, unseren Herrn in diesem Evangelium zu sehen. Vers 17 von Kapitel 10. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erwerben? Jesus aber sprach zu ihm: Was heißt du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Das war es nicht. Das war Kapitel 11, Vers 18. Da habe ich jetzt einen Bock geschossen. Kapitel 11, Vers 18. Da kommen nämlich diese Schriftgelehrten und versuchten ihn, und sie sprachen zu ihm, 11, Vers 17 und Nein, 11, Vers 18, 17 und 18. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es, und sie suchten, wie sie ihn umbrechten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge sehr erstaunt war über seine Lehre. Das steht in Vers 18 geschrieben. Hier sehen wir es wieder. Das ist das dritte Mal, dass das Markus-Evangelium unterstreicht, dass die Volksmenge, also die Leute, erstaunt waren über seine Lehre. Und ich glaube einfach, dass es heute noch nichts Gewaltigeres gibt als die Worte Jesu. Es gibt nichts Gewaltigeres als Jesus und seine Worte. Und wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, dass der Herr von uns Er wartet, dass wir in seinen Fußstapfen folgen und dass wir diesen Leuten, den Menschen, die um uns herum sind, dass wir ihnen es vorleben und dass unsere Worte so Gewalt haben und dass wir es lernen, mit dem Wort Gottes und mit dem Geist Gottes, mit der Waffe zur Rechten und zur Linken, wie es Paulus ausdrückt, mit Liebe und Langmut und mit allem, was uns zur Verfügung steht, Diener Gottes zu sein. Diener unseres Herrn, wie es unser Herr uns vorgelebt hat. Kapitel 12, Vers 14. Da kommen sie, genau, da sind sie jetzt. Da kommen die Pharisäer und Herodianer zu ihm, auf das sie ihn in der Rede fielen. Sie aber kommen zu ihm und sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemanden kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Da haben sie ihn nehmen wollen, ja, weil er immer am Lehren war. Da wollten sie ein bisschen schmeicheln, aber es ist doch ganz interessant, dass selbst die Feinde Jesu ihm dies zugestehen. Du lehrst, du lehrst, du lehrst den Weg Gottes. Das hat er wirklich getan. Könnte man das von uns auch sagen? Würden das unsere Feinde auch von uns behalten? Auch wenn sie es nicht aufrichtig sagen, aber würden sie es trotzdem tun? Der Jesus, er hatte dieses Prädikat. Dann sehen wir noch Kapitel 12. Vers 35. Und Jesus hob an und sprach, als er im Tempel lehrte. Da sehen wir ihn jetzt ganz am Ende seines Dienstes. Und er lehrt einfach immer noch. Da gab es kein Auf und Ab. Da gab es keine Schwankungen. Da gab es keine Unterbrüche. Das war ein 3 Jahre langer Dienst, ununterbrochen zu lehren und zu lehren und zu lehren. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, dann könnten wir im Markus-Evangelium noch sehen, wie oft, dass gerade seine Worte, könnte man meinen, ins Nichts gefallen sind. Wie sogar die Jünger nicht verstanden haben, die Leute haben es nicht begriffen, die Leute haben es nicht verstanden. Am Ende dieses Lehrdienstes, 3 Jahre lang, der Sohn Gottes, der wahre Knecht des Herrn, was hatte er für Ergebnisse vorzuweisen? Da sind sie alle davon gerannt am Kreuz. Aber er hat sich nicht von diesem, wie könnte man das nennen, von diesem, wie sagt man eben auf Deutsch, wenn jemand immer nur auf Ergebnisse aus ist, wenn einer immer nur Ergebnisse sucht und Resultate und Bekehrungen, er hat sich von diesem Denken nicht beeinflussen lassen. Er hat einfach gelehrt, 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 gelehrt. Und immer wieder mit viel, viel Gnade und mit viel Langmut. Kapitel 12, Vers 38. Und er sprach zu ihnen in seiner Lehre. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern eingehen und so weiter und so weiter. Kapitel 14, Vers 49. Da sagt der Herr Jesus zu denen, die ihn gefangen nahmen im Garten, täglich war ich bei euch im Tempel lehrend. Und ihr habt mich nicht gegriffen. Täglich war ich bei euch im Tempel. Die kennen wir dann schon besser. Da sagt der Herr zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium in der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Es ist doch ganz interessant, dass das Markus-Evangelium mit der Botschaft eines anderen beginnt. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Das war Johannes der Täufer. Es ist doch ganz interessant, dass das Markus-Evangelium auch mit Boten aufhört, die nicht der Herr Jesus selber sind, sondern seine Jünger. Johannes, er kam vor ihm und er predigte, und dann kam der Herr und er predigte noch viel mehr, und am Schluss sandte seine Jünger und sie sollen predigen. Und Vers 20, letzter Vers, Markus Evangelium. Jene aber gingen aus und predigten allen Taufen, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte. Wieder aufholen und zeigen. wo wir hier unterstreichen müssen, ist einfach wiederum das Predigen. Was will der Herr von uns? Was möchte er von uns? Wir sollen erkennen, was wichtig ist in unserem Leben. Und wozu soll unser Leben das? Wozu soll es dienen? Ich möchte als allerletzter Vers mit euch heute Abend, da möchte ich aufhören, möchte ich 2. Timotheus 4 noch aufschlagen und da die ersten fünf Verse noch lesen. Und ich denke, dass die Ermahnung oder das Wort, das wir jetzt lesen werden, im Leben des Herrn Jesus so wunderbar erfüllt wurde. Und dass er uns da so ein herrliches und gewaltiges Vorbild ist. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christo Jesu, der da richten wird, Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reiche, predige das Wort. Halte darauf, in gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzeln und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Und du aber, sei nüchtern in allem. Leide Trübsal. Tue das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Wir leben in dieser Zeit. Sie ertragen die gesunde Lehre nicht mehr. Sie haben sich selbst Lehrer aufgehäuft, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. So wie sie es eben gern hören wollen. So haben sie es. Was sollen wir tun? Sollen wir uns über sie aufregen? Was sollen wir tun? Sollen wir uns intensiv damit bemühen, ihre Irrlehren zu widerlegen und irrsinnige Streitgespräche zu führen, wie sie es einmal taten, die Geschwister, Pamphlete zu schreiben und irgendwie versuchen, den Irrtum zu bekämpfen? Was sollen wir tun? Was ist das Gegenmittel? Bei so vielen falschen Lehren und Lehrern. Predige das Wort, sagt Paulus. Predige es. Predige das gute Wort. Predige es. Halte darauf. In gelegener und ungelegener Zeit überführe, strafe, ermahne. Mit aller Langmut und Lehre tue das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Tu es. Vollbringe es. Bring es auf ein Vollmaß, deinen Dienst. Sei nüchtern in allem. Lass dich nicht abbringen. Du sollst einfach das gesunde, gute Wort lehren. Lehre es. Lehre es. Lehre es. Und es soll doch auch unser Anliegen und unser Ziel sein. Vollführe deinen Dienst. Ist für mich eine ungeheure Herausforderung. Meinen Dienst eben nicht nur anzufangen, sondern meinen Dienst auch zu vollbringen. Gene Gibson war einmal bei uns unten und er hat gesagt, ein wahrer Diener, er muss auch ein Vollender sein. Es gibt viele, die vieles anfangen, aber es gibt wenige, die auch eines oder etwas fertig machen, die etwas auch vollführen. Und hier sagt Paulus zu Timotheus, du sollst deinen Dienst erfüllen, vollführen, ans Ende bringen. Bring ihn ans Ende. Hör nicht auf, wenn du in der Hälfte bist. Tu es. Tu es. Und Gene Gibson, als er bei uns unten war, hat es auf Englisch gesagt, aber es ist mir wirklich da hinein. Did you have your job done? Oder wie sagt man? Did you get your job done? Hast du deine Arbeit getan? Hast du deinen Dienst getan? Ist es getan? Ist es vollbracht? Jesus auf dem Kreuz, er konnte sagen, es ist vollbracht. Und Paulus konnte ja sagen am Ende seines Lebens, ich habe meinen Dienst erfüllt, ich habe meinen Weg erfüllt. Hinfort ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Sind wir auch so? Sind wir auch so? Die wirklich das ganze Leben dieses eine Ziel haben, ein Diener des Herrn zu sein, dem Herrn zu dienen, ihm ähnlich zu sein. Das soll die Herausforderung sein für mich